SRF 1. SRF 1.
In dieser Stunde tauchen wir leider nicht in die Geschichte von Herrn Bernusconi ein, würde ich zwar gerne, nachdem wir da gehört haben in den Nachrichten. In dieser Stunde tauchen wir in die Welt von Herrn Ragusa ein. Genau, der Schokoriegel mit der Haselnuss drin. Herr Ragusa, so hat man abends in Bern einem Rolf Bloch gesagt. Der Rolf Bloch, der letzten Mittwoch knapp 85-jährig gestorben ist, hat mehr als 50 Jahre im Familienunternehmen Camille Bloch mitgearbeitet. Er hat als regelrechter Patron gehalten und er war Toleranz in Person gewesen. Der Schokifabrikant, Vermittler und Jurist Rolf Bloch. Vor 2 Jahren hat Rolf Bloch in der Sendung «Menschen und Horizonte» aus seinem spannenden Leben erzählt. Und diese Sendung ist eine Wiederholung zum Tod von Rolf Bloch. Eine Sendung, die die Regula Zehnder gemacht hat. Am Mikrofon für euch in dieser Stunde Adrian Küpper und der wünscht euch weiterhin einen ganz schönen und entspannten Sonntagnachmittag. Jedes Kind in der Schweiz kennt das Ragusa. Der Schokoriegel mit den ganzen Haselnüssen drin. Produziert im Berner Jura von Camille Bloch, einem Familienunternehmen. Der Rolf Bloch, Schokifabrikant, ist letzten Mittwoch gestorben. Schweizweit bekannt worden ist er erst auf das Rentenalter her, wo er praktisch eine zweite Karriere als Vermittler gemacht hat. Zuerst im Zusammenhang mit den nachrichtenlosen Vermögen aus der Zeit vom Zweiten Weltkrieg und dann nochmal fast 10 Jahre später, als er beim Streik der Metallarbeiter im Werk von der Swiss Metall zu Reconvilier als Mediator vermittelt hat. Die Regula Zehnder hat Rolf Bloch vor 2 Jahren an seinem Wohnort zu Muri bei Bern besucht.
trifft man den Rolf Bloch, hat man das Gefühl, einen alten Bekannten zu sehen. Der Tonfall von seiner Stimme ist ihm vertraut und man kennt sein Gesicht aus der Zeit, als er als Vermittler auftreten ist. Zuerst in den 90er Jahren als Präsident vom Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund und als Vermittler im Zusammenhang mit den nachrichtenlosen Vermögen. Fast 10 Jahre später nochmal, als er beim Streik von der Swissmetall zu Quéconvilliers vermittelt hat. Dann war er schon über 70 gewesen. Jetzt ist er wirklich im Ruhestand und alles ist viel ruhiger.
Ja, es ist natürlich ein viel gemächlicherer Tagesablauf, so vom 7. bis etwa so um 10:30 in der Nacht. Und da ist Platz für manches, für ein bisschen mehr Zeitung zu lesen und Bücher zu lesen. Und gewisse Aktivitäten gibt es immer noch und Begegnungen. Aber die Zeit geht also trotz allem relativ schnell vorbei.
Sie sagen die Aktivitäten. Wie seid ihr denn noch aktiv?
Also ich bin noch aktiv in Stiftungen. Ein paar Beispiele. Wir haben bei einem Friedens- und Menschenrechtspreis, der in der Stadt Bern von einer bernischen Stiftung vergeben wird. Da muss ich mithelfen, jemanden zu bestimmen und Kriterien festzuhalten, die wir haben wollen, und die Leute zu empfangen, die von überall kommen. Wir sind dran, einen Hugenottenweg durch die Schweiz durch, von der Schweizer Grenze zur deutschen Grenze. Die Hugenotten, das sind die Protestanten gewesen, die nach dem Rückzug vom Toleranzedikt von Nantes durch die Schweiz durch nach Deutschland geflohen sind. Um 1700 herum, vielleicht etwa so 80.000 bis 100.000, die da durchgezogen sind. Und der Weg ist in Deutschland zum Teil schon festgelegt und in Frankreich auch. Und die Schweiz ist noch das Verbindungsglied. Das ist ein Wanderweg, wo man auch kann gehen, ohne dass man Hugenot ist. Ich bin auch kein Hugenot. Aber das ist nicht nur eine Erinnerung an das, was dann passiert ist, sondern noch eine Besinnung auf das, was es bedeutet, wenn man flüchten muss. Dann gibt es einfach Sitzungen und Vorbereitungen und Besprechungen. Und da, wenn man da noch einen Beitrag leisten kann und mithelfen kann, kann man ja noch ein bisschen mitmachen. Ich sorge überall schon bereits für meine Nachfolge, damit das, ja, zum Teil bin ich Präsident von diesen Stiftungen und da damit muss ich doch dafür sorgen, dass das nicht irgendwo die Strukturen verloren gehen.
Seid ihr da angefragt worden für den Hugenottenweg oder seid ihr selber drauf gekommen?
Ja, nein, das bin ich angefragt worden. Es sind so etwas so gesucht, der vielleicht ein bisschen juristische Erfahrungen hat, ein bisschen Erfahrungen hat im Aufbau von einer Organisation, die vielleicht ein bisschen auch geschichtlich interessiert ist und eben vielleicht gerade aus meiner Erfahrung aus vom Zweiten Weltkrieg mit jüdischen Flüchtlingen eine Empathie hat, auch zu anderen Flüchtlingen von der Vergangenheit.
Sie sind 1930 in Bern geboren und der Regret von Flüchtlingen, also die sind auch bei euch Ein- und Ausgang, die hat auch Flüchtlinge aufgenommen gehabt, während eurer Jugend eigentlich, also im Elternhaus.
Genau, also ich habe das relativ früh erlebt, denn so wo die Ausweisungen aus Deutschland gekommen sind, wo der Anschluss von Österreich war. Es hat natürlich viele Flüchtlinge gegeben, die in die Schweiz gekommen sind. Und da sie Deutsch geredet haben, habe ich natürlich immer verstanden, was sie erzählt haben. Wenn sie bei uns am Mittagstisch oder am Abendtisch waren, denn damals waren sie nicht in Lager, sondern man musste für sie aufkommen. Also sie waren relativ frei erreichbar und konnten zu einem Heim kommen. Da habe ich auch gehört, was so läuft und wie es ihnen gegangen ist. Und
ist solche Hilfe von der jüdischen Gemeinde organisiert worden oder haben sich eure Eltern da speziell engagiert?
Nein, das war natürlich eine Aufgabe, die weit über individuelle Initiativen hinausgegangen ist. Da hat also die Juden von der Schweiz müssen für ihre jüdischen Flüchtlinge sorgen. Das war eine Abmachung mit der Fremdenpolizei seinerzeit, dass jede zum Beispiel jede Kirche, und wir sind in der Kirche, aber eine Synagoge oder ein Glaube, für seine Flüchtlinge muss aufkommen. Die jüdische Gemeinde ist eine kleine Gemeinschaft in der Schweiz. Das sind vielleicht 18'000 jüdische Bürger, hat's gegeben, von den Kindern bis zu den Alten. Erwerbsmässig kann man sagen, es waren vielleicht 5'000 Familien gewesen, aber da sind 20'000 Leute angestanden. Und da hat man also schon müssen zusammenstehen und das organisieren. Das hat etwas hinterlassen.
Was hat es bei euch hinterlassen? Eure Berufswahl nachher oder eure Studienwahl, muss man sagen, beeinflusst? Vielleicht redet nachher eine Rechtswissenschaft, also ihr ausstudiert?
Ja, das hat schon dazu beigetragen. Also, mein Vater hatte ganz andere Pläne mit mir. Damals hatten die Eltern noch Pläne mit ihren Kindern und haben damit gerechnet, dass sie sie ausführen. Und mein Vater war nicht Schokolatier, eigentlich, sondern er hat eine Schokoladefabrik geleitet. Er hatte eine kaufmännische Ausbildung, nicht eine Schokolatier-Ausbildung. Er hat gedacht, es wäre gar nicht schlecht, mein Sohn würde, oder einer von meinen Söhnen würde Chemiker. Und ich soll Chemiker machen, Nahrungsmittelchemiker. Aber die Erlebnisse von den Ungerechtigkeiten, die passiert sind, haben mich bewogen, dass es ein zentrales Thema wäre und dass man sich vielleicht einsetzen muss in dieser Richtung. Jeder an seinem Ort, wo er gerade ist, dass man nicht die Welt revolutionieren und die Ungerechtigkeit verbannen kann. Das habe ich mir nicht einmal in meinen kühnsten Träumen vorgestellt, dass ich da so als Parsifal in der Welt wird auftreten, sondern denkt, also wenigstens dort, wo ich etwas beeinflussen kann oder wo ich etwas helfen kann, dort müsste ich mich dann einbringen.
Helfen und sich einbringen, das hat der Jurist und Jockey-Fabrikant Rolf Bloch das Leben lang gemacht. Im zweiten Teil von der Sendung «Mensch und Horizonte» bleiben wir aber noch beim jungen Rolf Bloch, beim jüdischen Bub Rolf Bloch, der zu Bern im Breiterein-Quartier aufgewachsen ist. Er ist sonst DJ, der Chantel, und hat immer sein Bukovina Club Orchestra dabei. Hier haben wir gehört, Chantel mit Bukovina. Das ist SRF 1 mit der Wiederholung von der Sendung «Menschen und Horizonte» vom Rolf Bloch. Der Rolf Bloch, Schokifabrikant, Jurist und Vermittler, ist am Mittwoch mit fast 85 gestorben. Und vor 2 Jahren war er zu Gast hier in der Sendung. Geboren und aufgewachsen ist Rolf Bloch zu Bern, und das war nicht immer einfach gewesen. Dann zumal ist das umliegende Europa um die Schweiz herum im Krieg gewesen. Deutschland und Österreich nationalsozialistisch, und der jüdische Rolf Bloch ist immer mehr zum Aussenseiter geworden.
Der Rolf Bloch ist 1930 im Berner Breitenrainquartier auf die Welt gekommen. Die Jockeyfabrik von seinem Vater war dann noch am Jägerweg, in einem Annexbau an das Wohnhaus von Blochs hergebaut. Der Vater von Rolf Bloch, der Gami Bloch, hat ursprünglich eine kaufmännische Lehre bei Schokoladdobler gemacht und hat sich später dann selbstständig machen können, weil die Firma Lind nach Zürich zu Sprüngli verkauft wurde. Der Gami Bloch konnte einen Teil der Belegschaft und die Maschine übernehmen. Es war Zwischenkriegszeit und die Lebensmittel nicht rationiert. Automatisch denkt man da, der Rolf Bloch als Sohn von einem Schokifabrikant hätte in seiner Kindheit Schoki an Diskussion können haben. Schliesslich ist er praktisch in einer Schokifabrik aufgewachsen.
Ich wollte nicht sagen, dass ich der beliebteste Besucher war. Denn ihr könnt euch vorstellen, dass die Leute gut aufgepasst haben, dass sie nichts antappen und oder eventuell noch in eine Maschine würde reinfallen oder irgendetwas schütten oder so. Aber der Geruch von Schokolade und die Form von Schokolade, das habe ich natürlich mitbekommen. Aber nur vielleicht die ersten 4 Jahre. Nachher sind wir ja in Berner Jura gezügelt. 1935 sind wir nach Guttlerie.
Guttlerie drum, weil zum einen der Annexbau im Berner Breitenrainquartier nur gemietet war und zu Guttlerie eine Papierfabrik leer gestanden ist. Familie Bloch ist zu Bern geblieben. Der Vater, der Gami Bloch, ist in 60 km entfernten Guttlerie gependelt. Guttlerie war eine Uhrenregion und die Leute dort mussten dann lernen, Schoki machen. Ein besonderer Schoki, bis heute die Hausspezialität von Gami Bloch, das Ragusa, das ist das Guchtlachi im Berner Jura erfunden worden. 1942, mitten im Krieg, wo die Lebensmittel rationiert waren und zu wenig gekommen war, aber genug Nüsse. Das Ragusa war geboren. Der Rolf Bloch war dann 12 und er erinnert sich noch an sein erstes Ragusa.
Ja, natürlich. Ich habe mich sogar besinnen, was sie probiert haben zu machen. Da war ich mal zu Besuch, weißt du, in der Schulferien. Da bin ich etwa in die Fabrik wieder schauen, wie es etwa so ist. Und dann habe ich auch Gespräche gehört, wo sie sagen, ja, wie ist jetzt das mit diesem Produkt? Wie kommen wir voran? Was finden wir? Und da ist es noch nicht geboren worden, hat noch keinen Namen gehabt, noch keine richtige Gestalt gehabt. Das war noch so im Erproben von diesem Produkt. Und das hat mir natürlich den Wunder genommen, wie das würde sein. Und vielleicht 2-3 Monate später ist es so geboren worden. Da hat der Confiseur, der was müssen entwickeln, hat das entwickelt gehabt. Und dann hat man es können anschauen und einmal probieren. Eben etwas Rares war, haben wir nur ein ganz kleines Stückchen bekommen, um ihm das lustig zu machen.
Der Rolf Bloch ist zusammen mit einem 7 Jahre jüngeren Bruder in einem liberalen jüdischen Elternhaus aufgewachsen.
Jawohl, also ich habe nie versteckt, dass ich ein Jude bin, aber ich bin nicht religiös, orthodox praktizierender Jude von den Heimen aus, sondern ich war ein Jude wie ein anderer, ein Protestant oder ein Katholik. Aber ich habe mich als Berner und Schweizer gefühlt. Und für mich war Jude nichts anderes Besonderes gewesen. Da habe ich an den höheren Viertigen sicher mitgemacht und bin ab und zu in die Synagoge gegangen. Aber wir haben also nicht. Ich wäre also an der hohen Viertigen nicht in die Schule, aber am Samstag bin ich doch in die Schule gegangen. Damals ist man eben noch am Samstag in die Schule. Eigentlich erst im Krieg hat man aus Spargründen den Samstag frei gehabt. Da musste man nicht heizen, nicht? Da hat man Kohle gespart. damals, oder Strom. Sonst bin ich einfach in die Schule und zu den Pfadfindern gegangen. Ich habe mit den Wölfli angefangen, Knappen und Pfadfinder. Aber eine gewisse Zeit. Und dann sind die Kriegsjahre gekommen, dann sind die deutschen Erfolge gekommen. Und irgendwann ich will nicht sagen, dass ich der beste Pfadfinder war, sondern einfach einer von denen. Bin ich zum Chef zitiert worden und da hat mir gesagt, ja, wie ist das? Würdest du sagen, würdest du auch austreten und so? Und ja, ich habe nichts Böses gedacht, ich habe nichts hinterlegt. Ich war gerade auch ein bisschen krank gewesen vorher. Ich könnte das nicht mehr so lange tragen oder vielleicht sich das anstrengen. Ich sage, ja, so gut, dann, ja, ich austreten. Aber so harmlos war es vielleicht gar nicht gesehen, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern mit mir das nachgelegt, damit das als Jod vielleicht nicht so die Abteilung nicht so gewünscht hat, dass es Juden in ihrer Abteilung hat, weil man ja andere, wie ich gesagt habe. Dass eine gewisse Animosität gegen Juden besteht, habe ich auch gemerkt. Ich hatte ja auch Kameraden gehabt bei diesen Pfadfindern. Mit denen war ich sehr oft zusammen. Beim Abtreten sind wir gemeinsam abgetreten und haben noch den Teil des Weges gemeinsam gemacht, den wir gemeinsam hatten. Und ja, wenn er kam, ist, habe ich ihn dort erwartet, wo sich unsere Wege gekreuzt haben. Bis zu dem Tag, wo er gefragt hat, du los, es ist ja noch einer von uns da, der fast neben dir wohnt. Wieso kommen wir nie zusammen? Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du, das ist doch ein Jod. Und? Ich bin ja auch einer. Worauf aber mir anschaut, kein Wort sagt, sich umdreht und weg ist er und hat sich nie mehr mit mir zusammen tun. Da bin ich zuerst mal so richtig konfrontiert worden mit dem, dass wenn du ein Jod bist, dann bist du niemand mehr. Vorher bist du ein guter Kamerad und nachher bist du irgendeiner, den man muss meiden muss. Einer, den man nicht mit dem in Kontakt kommt.
Der Rolf Bloch ist durch das einschneidende Pfadi-Erlebnis vorsichtiger geworden im Umgang mit seinen Mitmenschen. Die gesellschaftliche Ächtung, aber auch die Dankbarkeit, dass die Juden in der Schweiz verschont sind worden, haben sicher dazu beigetragen, dass der Rolf Bloch später zum Vermittler im jüdisch-christlichen Dialog ist worden.
Der jüdisch-christliche Dialog, den Rolf Bloch gepflegt hat, dazu dann mehr im letzten Teil von der Sendung «Menschen und Horizonte» zuerst jetzt, aber im dritten Teil geht es jetzt dann noch um einen Schocki und wie sich der Rolf Bloch seine Sporen im Ausland abverdient hat, für den später in der familieneigenen Schocki-Fabrik einzusteigen. Bevor wir Musik hören, ich würde zuerst sagen Musik und nachher den Blick auf die Strasse. Street. gesunden Nachmittag. Ihr hört SRF 1, es ist 3:30 Uhr. SRF Verkehrsinfo von 15.30 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden zwischen Quinto und der Raststätte Stalvedro ca. 7 Kilometer Stau und ungefähr 1 Stunde und 15 Minuten Wartezeit. Aus Sicherheitsgründen wird der Piaschina-Tunnel mehrfach kurzzeitig gesperrt. Reisenden Richtung Zürich wird empfohlen, über die A13 via San Bernardino auszuweichen. Die Polizei meldet, dass die Autobahneinfahrt Airolo gesperrt ist. Dann in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Affoltern sowie auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Kublistunnel stockender Verkehr. Das ist die Sendung «Menschen und Horizonte», wo wir in dieser Stunde auf das Leben des verstorbenen Schokifabrikanten Rolf Bloch zurückschauen. Und da wollen wir jetzt noch etwas mehr in die Vergangenheit zurückschauen, beziehungsweise hören. Der Rolf Bloch hat der Gymnasium in Bern gemacht und hat nach der Matur Jus studiert. Der Vater als Schokifabrikant hat es natürlich gerne gesehen, wenn er sich für Chemie entschieden hat, aber es ist anders herausgekommen, wie er der Regula Zehnder vor 2 Jahren erzählt hat.
Redet man mit dem Rolf Bloch, dann hört man immer auch sein Interesse für Geschichte und Philosophie raus. Und vor allem das für die Rechtswissenschaft. Er hat an der Uni Bern Jus studiert und ist erst nach seiner Dissertation über die individuellen Freiheitsrechte in der Bundesverfassung in elterlichen Betrieb, die Schokifabrik Gami Bloch, eingestiegen. Handelsrecht hat ihn im Studium nicht so interessiert. Es waren mehr die grossen Zusammenhänge, die er interessant gefunden habe, erzählt er. Der wissenschaftliche Weg einzuschlagen oder gar als Jurist zu arbeiten, war für ihn aber keine Option. Er ist in elterlichen Betrieb eingestiegen. Der Rolf Bloch ist dann nach dem Studium und der Doktorarbeit zuerst einmal für ein halbes Jahr nach London gegangen und hat im Gaggo-Handel gearbeitet und 1954 war das Einblick in die Gaggo-Börsen bekommen.
Ich war bei einem Broker und dieser Broker der hat einfach geschaut, Wer an einem Kontrakt an Kakao interessiert, wer braucht Kakao? Und der andere, wer hat Kakao? Der eine kauft, der andere verkauft, müssen wir die zusammen. Und dann kam ein ganz grosser Handelwertstand, wenn nicht zufälligerweise die Telefonistin gerade weg war vom Telefon. Und um den Tee zu machen, wo man zum Abend serviert wird, und dann hat man halt das Geschäft nicht gemacht, weil es ist manchmal Sekunden, ist man ein paar Minuten daneben gewesen, ist fertig gewesen. Und dann bin ich daneben gestanden und dann ist die Telefonistin zitiert worden zum Grand Chef. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt geht's dann los. Und dann wird die angesungen und vielleicht sogar entlassen und was weiß ich was. Und sie hat das erklärt, ja, sie hat den Tee gemacht. Und der hat nichts gesagt, der Grandchef. Und er hat gesagt, so, von morgen an machen wir den Tee nicht mehr, dann lassen wir jemanden kommen, der den Tee verteilt. Englische Tradition. Also der Tee war noch wichtiger, dass wir den Tee bekommen, als dass ein Geschäft stand kommt. Da haben wir gesehen, dass das eben auch etwas ist, an dem man hängt. Und das war auch für mich wieder interessant, um zu sehen, es gibt eben noch etwas anderes, als nur Geschäft zu machen oder nur Geld zu machen. Sondern es geht auch darum, dass man Sachen respektiert, die Menschen respektiert, einmal mehr, auch wenn es auch nur um einen Tee geht.
Nach London ist der Rolf Bloch für ein halbes Jahr nach New York in eine Werbeagentur gegangen.
Dort musste ich einfach aufpassen. Ich durfte ja nicht arbeiten. Dann hat es noch den McCarran Act gegeben. Wenn man also gearbeitet hat, konnte man in die Armee eingezogen werden. Und ich wollte ja wieder zurück in die Schweiz und nicht amerikanischen Kriegsdienst machen oder Militärdienst machen. Und ich hatte also keine Green Card, durfte nicht arbeiten. Aber sie wollten natürlich Praxis zeigen. Und dann bin ich irgendwie von einem Büro ins andere und einmal hat mir gesagt, ob ich schnell könnte der New York Times anrufen, irgendeinen Preis verlangen von dieser und dieser Grösse und so fort. Und dann habe ich den Herr sowieso verlangt. Und die Telefonistin, dort hat mir den Chefredakteur gegeben, der gar nicht zufrieden war, als ich gefragt habe, was ist das, das Inserat würde kosten, in dieser und dieser Grösse. Ich sehe, was fällt euch ein? Die sind beim Chefredakteur von der New York Times gelandet. Er hat sofort abgehängt und ich gehe.
In der Werbeagentur in New York hat Rolf Bloch nicht nur gelernt, dass man nicht gerade am Chefredakteur anruft, wenn es um ein Inserat geht. Ganz lehrreich war für ihn, dass es wichtig ist, eine Marke zu positionieren und nicht einfach nur Schocke zu machen. Und so ist aus einem Branchli aus dem Berner Jura dort Torino geworden. Später hat Rolf Bloch auch angefangen, koschere Schocke zu machen.
Damals war es sogar so, dass viele Firmen eine koschere Schocke hergestellt haben. Das ist rituell nach den Vorschriften und unter Überwachung, dass ja nichts anderes hineinkommt, dass da so zugelassen wird. Milch, ja, früher haben wir ja von Hand gemolken und dann hat man die Finger eingerieben mit Schweinefett. Und dann hat ja können Schweinefett in die Milch geraten und Milchpulver reinkommen und dann wäre es auch nicht mehr koscher. Also, das war ja sehr eine aufwendige und Angelegenheit gesehen und mit der Zeit haben die grossen Firmen gesagt, ja, das interessiert uns nicht mehr. Die haben es aber früher gemacht. Wir sind so spät auf den Markt gekommen, dass sie alle schon eingedeckt waren. Auch die Lieferanten von Koscherprodukten mit anderen Marken und nicht nur zusätzliche Produkte. Aber wo die weggefallen sind, haben sie sich an uns gewendet und haben wir gefunden, ja, also für uns ist es eben so aufwendig und eben so schwierig, aber wer soll es denn machen, wenn nicht mehr? Und dann haben wir also die Koscherproduktion übernommen. Der Schweizer Markt dafür ist inexistent praktisch. Ganz ein kleiner Markt, aber so Länder wie USA, England oder auch Israel, dorthin kann man exportieren und die Leute haben dorthin exportiert.
Also wer essen ihr, Koscher oder der andere? Esst ihr überhaupt Schocke, ist noch die Frage.
Das ist eine gute Frage. Wenn ich überhaupt dazu darf kommen, natürlich beide Schocke, aber immer weniger, weil immer weniger dazukommen. Dann, als ich noch oben in Kutleriöpen gearbeitet habe, durfte ich wenigstens die Neuheiten probieren. Und jetzt nicht einmal das. Plötzlich sehe ich, dass es gemacht ist. Ja. Ab und zu bekomme ich. Und zum Geburtstag, das haben wir auch schon eingeführt, dass man den Pensionierten zum Geburtstag immer ein bisschen Schocke schickt mit Gratulation. Und jetzt bekomme ich den Brief, den ich in der Zeit entworfen habe.
Und seid ihr aber noch ein Kuchtlachimau?
Nein. Ich gehe nicht, ich bin auch nicht mehr im Verwaltungsrat, also ich ist zurückgezogen, ganz klar. Ich bin sogenannter Ehrenpräsident vom Verwaltungsrat und das heisst, man hat nichts mehr zu sagen.
Dann, wie andere in die Pension gehen, ist Rolf Bloch schweizweit so richtig berühmt worden, und zwar als Vermittler und Mediator. Zuerst im Zusammenhang mit den nachrichtenlosen Vermögen, nachher beim Streik im Metallwerk zurück und wieder im Berner Jura. Das dann im letzten Teil von der Sendung bzw. der Wiederholung von der Sendung «Menschen und Horizonte».
Forget how fresh how we are.
Schön, am Sonntagmittag sättige Musik. Sting mit Fragile, da bei uns auf dem Eis. Während mehr als 50 Jahren hat der diese Woche verstorbene Rolf Bloch im ursprünglich väterlichen Betrieb gearbeitet, zusammen mit seinem Brütsch. Zu Lebzeiten noch hat er die Nachfolge geregelt. Sein Sohn ist im Ruder, der jüngere Sohn ist im Verwaltungsrat. Der Berner Schokofabrikant ist aber dann, wenn sich die Leute normalerweise zur Ruhe setzen, so richtig berühmt worden. 1992 bis ins Jahr 2000 war er Präsident des Schweizerisch-Israelitischen Gemeindebundes. Dann war er Präsident des Spezialfonds für Holocaust-Opfer geworden. Und das war der Anfang von der dritten Karriere des Schokofabrikanten und Jurist Rolf Bloch. Die als Vermittler. Und wie es dazu kam, hat er der Regula Zehnder vor 2 Jahren erzählt.
Ich habe es nicht gesucht. So wie ich in eine Schokofabrik geboren worden, bin das Zeug einfach immer an mich herangetreten und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich einen Beitrag leisten kann, dann sollte ich es machen. Wiederum im Zweiten Weltkrieg, ich konnte überleben. Also, es ist so wie ein Abverdienen von diesem Glücksfall, dass uns in der Schweiz, dass wir das können überleben und dass uns da nichts passiert ist. Man muss das sowohl bei den Juden wie bei den Schweizern muss man probieren, das abzuverdienen, wenn der so weit in Anführungszeichen, was man eigentlich dann geschenkt bekommen hat.
Aber es hat gleich etwas Anwaltschaftliches und es hat etwas von einem Friedensrichter. Also es hat schon etwas einfach auch Juristisches.
Natürlich. Das, wie gesagt, das hat mir nie geschadet, dass ich Jurist wurde, sondern es hat mir eher genützt. Und auch in den Gesprächen hat das ein bisschen genützt. Und ich habe mir immer gesagt, also, unser Weg muss der vom Dialog sein. Wenn ich auf den Tisch klopfe, geht beim anderen die Rolle dann oben, aber der hört nicht einmal mehr zu. Dann haben wir statt der Lösung haben wir noch eine Verstärkung des Konflikts. Wir schauen, was können wir machen. Wie können wir aufeinander zugehen? Wie können wir Lösungen finden? Wir sehen, es ist so, die Schweizer reagieren ganz anders reagieren wie die Amerikaner. Es ist ungefähr so, wie wenn wir plötzlich würden wenn Amerikaner und Schweizer miteinander würden ein Kartenspiel machen, dann würden die Schweizer Jassen und die anderen würden Poker spielen. Und das sind nicht die gleichen Regeln. Und das wird nie gehen. Die werden sich nie einig, wie man das auslegen muss. Und jetzt müssen wir schauen, wie man da Brücken herbringen kann, dass man überhaupt miteinander reden kann und dass man ein bisschen schaut.
Zu vermitteln im Zusammenhang mit dem Spezialfonds, der jüdisch-christliche Dialog, hat Rolf Bloch, der Ehrendoktor von der Uni Bern und der Ehrendoktor vom Babson College, zu Boston eingebracht. Beide Seiten haben sich gewissermaßen bedankt bei ihm. Fast 10 Jahre später hat ihn der damalige Bundesrat Josef Theiss persönlich als Vermittler eingesetzt, dann, als sie im Swiss Metall weg zu Cogonvilliers gestreikt haben. Zu vermitteln war ihm nicht nur als Jurist vertraut. Der Rolf Bloch hat ja auch als Unternehmer Vermittlungsgeschick gebraucht. Zum Beispiel als deutschsprachiger Fabrikant im französischsprachigen Berner Jura, zu Courtlary. Das Französische hat ihm auch zum Bindeglied zwischen der Welsch-Schweiz und der Deutschschweiz gemacht. Der Rolf Bloch ist nicht als Bilingue aufgewachsen, aber heute lebt er als Bilingue. Seine Frau, die er 1961 geheiratet hat, sie ist eine Welschin. Das Paar hat dort zuerst 5 Jahre in La Chaux-de-Fonds gewohnt. Dort sind auch seine 3 Kinder auf die Welt gekommen.
Es geht alles ein bisschen durcheinander. Manchmal wissen wir gar nicht mehr, welcher Sprache als man gerade im Moment redet. Als wir nach Bern gezügelt sind, am Anfang haben meine Kinder ja nicht Deutsch können, aber sie sind eine deutsche Schule. Wir sagten, wir bleiben da. Also es hat keinen Sinn, dass sie in Französisch schicken. Und dann haben sie Aufgaben gehabt. Und dann, meine Frau hat jemandem geholfen. Und dann am Anfang hat es geheißen, sie müssen eine Farbe, das Wort auf Deutsch, und dann haben wir die entsprechende Farbe müssen daneben tun. Und dann hast du rot, einen roten Strich gemacht, grünen, grünen. Und dann ist eins gekommen, und das heisst Beige. Und dann sagt meine Frau, Beige, das weiß ich überhaupt nicht, was das ist. Beige, Beige, Beige. Und am Abend, als ich gekommen bin, du, los, was ist das Beige? Sag ich, das heisst Beige. Sie hat nicht gemerkt, dass es das Französische ist. Und sie hat das natürlich ganz scharf auf Deutsch geschaut. Und mir ist es umgekehrt gegangen. Da unten haben wir eine Brücke. Das habe ich immer geschaut. Die heisst Ogebrücke. Oge. Wer war der Oge? Wieso heisst die Ogebrücke? Die war vorher Hunzikerbrücke. Jetzt heisst sie Ogebrücke. Hunziker, das weiss ich, ist ein Name. Also ist Oge ohne Name. Jetzt gehe ich mal auf die Gemeinde und frage, wer der Oge ist. Und als ich so langsam bei der Gemeinde war, habe ich gewusst, wer es ist. Es heisst ja nicht Ogebrücke, es heisst Augutbrücke. Aber ich habe das Deutsche Französisch gelesen, so wie sie das Französische Deutsch gelesen hat. Das gibt eben die Verwirrung, das ist so Geschichte.
Seine Kinder, seine Tochter und seine beiden Söhne hat der Rolf Bloch nicht wirklich aufwachsen. Wie schon sein Vater ist er zwischen Courtlary und Bern gependelt. Von seinen mittlerweile 10 Grosskindern hat er mehr. Sein Schwiegersohn und seine Schwiegertöchter, die sind nicht jüdisch.
Eine Schwiegertochter hat konvertiert, ja. Aber sie hat das so wollen. Und die anderen nicht.
Aber der hat jetzt jüdische und nicht-jüdische Grosskinder?
Ich habe jetzt also auch nicht-jüdische Grosskinder, ja. Wo nicht Abstammung, also nach der Abstammungslehre, dass man la paternité n'est pas recherchée, man muss ja wissen, wer die Mutter ist. Wenn die Mutter jüdisch ist, ist das Kind auch jüdisch. Wenn der Vater jüdisch ist, ist das Kind nicht jüdisch. Und so habe ich nicht jüdische und jüdische.
Also ich wäre nur das Kind von eurer Tochter jüdisch?
Ja.
Und von konvertierten?
Ja.
Sind die von Tochter jüdisch oder sind die nicht jüdisch erzogen worden?
Die sind nicht jüdisch erzogen worden. Die sind sowohl als auch. Die feiern Weihnachten und unsere Feste. Soweit es etwas zu festen gibt. Dort, wo es nichts zu festen gibt, dort sind sie nicht jüdisch. Also sagen wir, Auszug aus Ägypten, das Lichterfest im Dezember, Chanukka, und also Pesach und Chanukka, da kommen wir alle zusammen. Und an Weihnachten machen sie, was sie wollen. Und sie gehen zu ihren Eltern, der christlichen Seite. Ja.
Und wenn der Rolf Bloch heute mit 82 zurückschaut, dann ist er zufrieden.
Ich finde, ich bin zufrieden damit und ich habe Schönes erlebt und habe Glück gehabt in allem. Schon nur, dass ich eben nicht in der Schweiz geboren bin und dass ich eine schöne Familie habe und dass ich etwas aufbauen konnte und dass ich etwas Nützliches machen konnte. Und dass die Leute, so habe ich den Eindruck, eher positiv auf das reagieren, was wir gemacht haben, als negativ. Ja, das ist, wenn man das zusammenfasst, darf man zufrieden sein.
Das war die Sendung «Menschen und Horizonte» über das Leben des Schokoladenfabrikanten und Mediator Rolf Bloch. Der Rolf Bloch ist letzten Mittwoch mit fast 85-Jährigen gestorben. Redaktion von dieser Sendung und Gret mit dem Rolf Bloch vor 2 Jahren hat die Regula geändert.
You need, but don't leave. you couldn't wait another day for the captain of the heart. As the day came up, she made a start. She stopped waiting another day for the captain of her heart. Another day for the captain of the
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.